In der heutigen Folge geht es um den CX Trendradar und die aktuellen Entwicklungen im Bereich People, Process und Technology in der Dachregion. Zu Gast ist der wunderbare Nils Hafner. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner. Schön, dass du wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich, für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu FIR findest du auf der Website www.fir.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In CX Talks kümmern wir uns immer schon um die großen CX-Trends, entweder auf globaler Ebene wie bei den Forrester Predictions zu Jahresanfang oder speziell für die Dachregion wie im CX-Trendradar, um den es heute geht. Harald Henn und Nils Hafner erstellen seit 2019 diese wunderbar strukturierte Gesamtschau und Interpretation der Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieses Jahr ist Ihnen ein schon fast enzyklopädisch dichtes Werk gelungen, das Interessierten kostenfrei zum Download zur Verfügung gestellt wird. Der Link zum Download befindet sich in den Shownotes. Doch warum nur lesen, wenn man sich das Ganze auch erzählen lassen kann? Und vor allem dann, wenn es sich beim Erzähler um Nils Hafner handelt. Professor an der Hochschule Luzern, erfahrener internationaler Keynote-Speaker und vor allem begnadeter Kommunikator. Ich jedenfalls freue mich jedes Mal auf unsere gemeinsame Episode rund um unsere Sicht auf die CX-Welt in der Dachregion. Und auch wenn diesmal nur Nils über den Trendradar spricht, tragen wir dich, lieber Harald Henn, als Co-Autor genauso in unserem Herzen. Hallo Nils, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Lieber Nils, alle Jahre wieder und immer wieder gerne. Wir beschäftigen uns mit dem CX Trendradar, einer der wichtigsten Basisstudien zum Stand von CX für die Dachregion. Für alle, die die Studie jetzt nicht so genau kennen, was ist der CX Trendradar und wie erhebt ihr den?
Also der CX Trendradar ist eigentlich ein Reifegradmodell. Wir, mein Co-Autor Harald Henn und ich, hatten es irgendwann mal satt, dass eigentlich jedes Konstrukt irgendwie mit drei oder vier Namen belegt wird, immer so deutsch-englisch, immer sehr stark von der Beratungsseite aus. Und dann haben wir uns gefragt, was sind denn eigentlich echte Trends? Was sind denn Trends, die sich entwickeln? Das heißt also etwas, was neu ist, was sich entwickelt und was sich langsam aber sicher am Markt durchsetzt. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, wir müssen das mal ein bisschen sortieren und klassifizieren. Und dann haben wir also zum einen mal geschaut, in welchen Kategorien spielt sich das Ganze ab. Haben wir also das klassische People, Process, Technology genommen. Diese drei Dimensionen, die wir eigentlich auch aus anderen Projektumfeldern kennen. Und auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, okay, Reifegrade. So, und wir gehen eben halt von der Vision aus, das ist was, wenn was komplett neu ist, wenn jemand sagt, oh, da gibt es vielleicht eine neue Technologie oder ein neues Managementinstrument und es wird viel drüber gesprochen, aber noch keiner macht's. Ja, dann geht's so in die Umsetzung langsam, aber sicher, es geht in den Pilot rein und in den Pilottest kann man ja sagen, hilft uns das jetzt wirklich oder hilft uns das nicht? Dann gibt es gegebenenfalls eine Akzeptanz, das ist so der dritte Reifegrad, wo man sagt, ja, das hilft uns tatsächlich, aber wir müssen es jetzt eben halt auch richtig machen. So, und dann, wenn es dann alle machen, nennen wir das Ganze Standard. Und wenn es so den Standard überschritten hat und nur ganz wenige eigentlich das nicht umsetzen, dann ist das bei uns im obersten Reifegrad, im Bereich Reifegrad Commodity, da bleibt es 2 Jahre und dann schmeißen wir es aus dem Trendradar raus, weil es einfach kein Trend mehr ist. Das ist eigentlich so die Geschichte. Inhaltlich machen wir das auf der Ebene von mittlerweile 20 Trends, die wir durchnummeriert haben. Und dort eigentlich schauen wir initial, wenn so ein Trend dazukommt, auch anhand von Google Statistics, Google Analytics, wie häufig wird dieser Begriff eigentlich aufgenommen. Ja, also du hast ja ganz häufig so Schwierigkeit, wie nennst du das jetzt? Nennst du das jetzt Chatbot, Voicebot? Nennst du es jetzt Conversational UI oder Conversational Automation? Wir haben uns dann für das Letzte entschieden, weil A, wird es am häufigsten genannt und B, können wir das eigentlich auch vom Konzept her eigentlich am besten beschreiben. So, das ist im Prinzip von der Darstellung der CX Trendradar. Dazu gibt es eine Studie, die erscheint jedes Jahr Ende Januar. Und mittlerweile sind wir da bei 120 Seiten, weil uns ein schlauer Mensch mal gesagt hat, ihr dürft nicht länger werden. Ich glaube, das warst du, lieber Peter.
Ja, ehrlich gesagt bin ich der Meinung, ihr dürft nicht mal die 100 reißen.
Keine,
weil sonst kriege ich das gar nicht mit meinem Podcast-Format.
keine Chance. Wir wollen ja auch nicht das Ganze heute vorlesen, sondern wir wollen uns ja drüber unterhalten, was es Neues gibt.
Genau. Du bist selbst ja Professor an der Hochschule Luzern und weißt, wie schwierig auch manchmal die Anforderungen der Wissenschaft sind an Studien. Wie wissenschaftlich ist denn der Anspruch, den ihr habt mit dem CX-Trendradar?
Also was wir machen ist, wir stellen Hypothesen auf und versuchen die dann auf eine qualitative Art und Weise uns bestätigen zu lassen. Und zwar haben wir uns in den letzten, ja, ich sag mal knapp 20 Jahren bei mir und 30 Jahren vielleicht beim Harald, haben wir uns einen Gesprächskreis aufgebaut aus Anwendern, aus Technologieunternehmen, aus Analysten, Technologieanalysten, aber auch Bankanalysten, also Finanzanalysten, und versuchen mit denen diese Hypothesen eigentlich wiederzuspiegeln. Das heißt, also wir reden jedes Jahr mit etwa 50 Leuten und zwar nach dem Prinzip der gesättigten Stichprobe. Ja, wenn nichts Neues mehr dazukommt, dann brechen wir das Ganze ab. So, und das funktioniert ausgesprochen gut, weil wir eben halt für jeden dieser Trends Hypothesen aufstellen. So, und ich sag mal, wenn du dir das anguckst, 60-70% dieser Hypothesen werden bestätigt, den Rest müssen wir ein bisschen anpassen. Das passiert meistens dann im November, Dezember des Vorjahres. Und dann können wir quasi ab Mitte Dezember wirklich an dem Report schreiben. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass wir dann eben halt sehr, sehr aktuell sind, wenn wir Ende Januar rauskommen einerseits. Andererseits aber auch, dass die Meinungen, die wir dazu eingeholt haben, noch sehr, sehr frisch sind.
Ja, dann, wenn die Meinungen noch so frisch sind und die Ergebnisse noch so frisch, dann fangen wir jetzt auch nochmal richtig an. Und zwar inhaltlich und da mit dem Thema People. Ihr stellt die CX-Strategie besonders raus. In diesem Bericht ist mir aufgefallen. Und für mich ist die CX-Strategie ja manchmal eher so wie der Yeti. Die einen sagen, die gibt's gar nicht. Und einzelne meinen sogar, sie haben sie sogar schon gelesen. Ihr sagt, dass in immer mehr Unternehmen eine Strategie vorliegt. Warum ist denn eine CX-Strategie denn erstmal so generell so wichtig?
Na, die gibt Richtung. Und was wir festgestellt haben, ist, die vereint einfach verschiedene Aspekte und verschiedene Anforderungen, die an das Thema CX gestellt werden. Also das ist zum einen natürlich die Anforderung aus der Kundschaft, positive, langfristig nachhaltige, positive Erlebnisse zu haben und entsprechend auch eine gute Kundenerfahrung zu haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Anspruch des Unternehmens, was meistens Geld verdienen will. So eine CX-Strategie bringt diese beiden Ziele übereinander. Die sind ja nicht unbedingt konträr, aber die müssen koordiniert werden. So, und wenn das nicht passiert, hast du so die große Schwierigkeit, dass es jedem in der Unternehmung überlassen ist, sich selber zu überlegen, was könnte denn kundenorientiert sein? Ja, oder wie interpretiere ich beispielsweise Kundenwissen, Umfrageergebnisse? So, das sehen wir jetzt bei durchaus reifen Unternehmen, die sehr, sehr viel im Bereich CX gemacht haben, aber feststellen, dass die das zum Teil auf Abteilungsebene machen und nicht unbedingt koordiniert sind.
Und woran kann ein Mitarbeiter denn dann erkennen, dass in seinem Unternehmen eine CX-Strategie vorliegt? Weil ich sage immer, manchmal, ihr kennt vielleicht gar nicht diejenigen, die sie geschrieben haben, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr gar keine habt, weil die in jeder Unternehmensstrategie irgendwie zumindest implizit auch mit drin sein muss. Aber woran kann ein Mitarbeiter das dann wirklich erkennen und festmachen? Bei uns gibt es auch eine CX-Strategie.
Also zum einen, dass die, wenn es eine gibt, ist die meistens niedergeschrieben. Ist die meistens niedergeschrieben und auch ins Unternehmen hinein kommuniziert. Weil sonst bräuchst du keine Strategie, also du musst ja Richtung vorgeben. So, und wenn ich Richtung vorgebe, dann muss ich auch denjenigen, die in diese Richtung laufen sollen, erklären, wo diese Richtung ist. Das heißt also, eine nicht kommunizierte Strategie ist Murks. Ja, das ist so, du machst ein Papier und das verschwindet dann in der Schublade. Der zweite Punkt ist Koordination. Also wenn du den Eindruck hast, dass die Projekte, die gemacht werden, an der Kundenschnittstelle so das eine ins andere greift und dass die also mit einem Plan entwickelt werden, dann steckt meistens auch ein solcher dahinter und es gibt Leute, die das koordinieren. Das heißt also, meistens gibt es dann jemanden, der für dieses Thema verantwortlich ist und auch die Projekte miteinander koordiniert und sagt oder vorgibt, wie die überschneidungsfrei ablaufen sollen.
Da kommen wir gleich ins nächste Feld, nämlich die CX Governance, ja, weil das ist ja eigentlich, genau dazu ist die ja mehr genau oder weniger da.
Genau.
Ihr beurteilt die auch sehr positiv,
ja,
ähnlich wie die CX Yeti Strategie. Was gehört denn in der Governance bei euch inhaltlich alles dazu?
Also die Governance ist im Prinzip die Spielregeln, die sich aus der Strategie ergeben und die schriftlich niedergelegt sind. Ja, also wir haben Spielregeln und wir haben, ich sag mal, eine organisatorische Erscheinung dieser Spielregeln. Das heißt also, gibt es Gremien, die für die Abstimmung beispielsweise da sind. Findet der Kunde beispielsweise in Projekten statt und ist der Kunde eigentlich maßgeblich, ebenso wie die Kosten oder das Umsatzwachstum, für die Genehmigung oder für die Ausführung eines Projektes? Dann die Überlegung auch, wer macht was? Also wir haben ja im Prinzip eigentlich Customer Journeys, die heute über Marketing, Vertrieb und Service übergreifend sind. So, und wir müssen ja uns da auch überlegen, dass wenn wir in der klassischen Abteilungslogik arbeiten, dass es dann einen gibt, der das koordiniert. Das heißt also, die Frage ist A, wer macht was? B, wer darf was? Und C, wie funktioniert diese Abstimmung? Das heißt also, in welchen Gremien, in welchen Organisationseinheiten?
Und was hat sich da gegenüber der Situation von vor, sagen wir mal, vor 3 Jahren so wesentlich geändert? Weil vor drei Jahren wart ihr wesentlich kritischer mit dem Thema.
Ja, immer mehr Unternehmen stellen fest, dass das notwendig ist und immer mehr Unternehmen wagen sich dran. Also der Bereich People ist ja eigentlich der von diesen drei Bereichen, der am schwierigsten zu managen ist, ja. Also in der ersten Phase, wo Unternehmen anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da denken die häufig, oh, wir kaufen mal Software ein, die wird uns schon weiterhelfen. Dann stellt man fest, die Software hilft nur, wenn man wirklich Prozesse weiterbringen will. Und wenn man die Prozesse hat und die Software hat, dann stellt man plötzlich fest, in diesen Prozessen arbeiten in den allermeisten Firmen Menschen. So, und Menschen zu etwas Neuem anzustiften und das auch sinnvoll zu koordinieren, das ist eben halt von der Managementseite her das Schwierigste. So, und wir denken, dass der Druck in vielen, vielen Unternehmen so groß geworden ist, dass die sich auf diese Management-Mensch-Seite jetzt mehr und mehr fokussieren, weil sie feststellen, das kann ich gar nicht umgehen mit Prozessen und Software. Oder anders gesagt, das Thema CX, die Maxi von Forrester hat das ja auch sehr schön auf den Punkt gebracht, das ist so einer Wellenbewegung unterworfen. Ja, also Unternehmen glauben, sie müssen kundenorientiert werden, dann tun sie alles, um kundenorientiert zu sein, dann stellen sie fest, ist zu teuer und bringt zu wenig und dann versuchen sie wieder Kosten zu sparen. Dann stellen sie fest, Kosten sind jetzt gespart, jetzt können wir wieder kundenorientiert sein. So, und insofern haben wir so eine Wellenbewegung. Und was Strategie und Governance machen, ja, ist diese Wellenbewegung auszugleichen. Das heißt also, früher hat man beispielsweise von einer Balanced Scorecard gesprochen. Ja, Balanced Scorecard greift meines Erachtens nach zu kurz und man muss im Prinzip eigentlich mehr koordinieren. Das heißt also, man muss diese Balance zwischen einem ganz berechtigten Kostenanspruch, einem ganz berechtigten Umsatzausbauanspruch und dem, wie die Kunden eigentlich das Unternehmen wahrnehmen, das muss man entsprechend eigentlich herbringen, diese Koordination.
In so eine Balanced Scorecard, die an sich ja zu kurz greift, die aber letztendlich ein ganz wesentliches Element auch drin hat, auf das ihr sehr eingeht, ist ja die Mitarbeiterzufriedenheit bzw. die Employee Experience. Habt ihr da eine Hypothese, wie sich eine geeignete Governance spürbar auch auf die Employee Experience bzw. Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt?
Ja, haben wir. Das hängt aber immer davon ab, wie die Wirkungshebel im Unternehmen sind. Ja, also zu Deutsch, wo das Unternehmen herkommt. Und wir sehen das vor allen Dingen in Unternehmen, die beispielsweise im Financial Services Bereich in einem Contact Center, ja, wo die Mitarbeitenden mit 10, 12, 13 Systemen parallel arbeiten mussten über die letzten 10 Jahre. Wenn du das reduzierst auf 2 Systeme, ja, dann hast du eine ganz andere Employee Experience und du hast auch eine ganz andere Freude, dem Kunden etwas mitzuteilen. Ja, dafür musst du aber erstmal überhaupt verstehen, dass die Mitarbeitenden aus Effizienzgesichtspunkten das Problem haben, dass sie auf zu vielen Systemen arbeiten, ja, oder mit zu vielen Prozessen gleichzeitig. So, und jetzt ist die Governance natürlich diejenige, die aufzeigt, wo sind unsere größten Hebel und wie können wir diese größten Hebel dann entsprechend auch spielen. Das ist im Prinzip eigentlich das, was wir da drunter verstehen und wo wir auch denken, dass Mitarbeitende natürlich einen ganz, ganz wichtigen Stake haben in dem Customer Experience. Ich war jetzt mit Studierenden in London und da haben wir ein wunderbares Referat gehört von der First Direct Bank. Und First Direct Bank ist immer so die absolut top in allen Kundenumfragen. Und die haben eine ganz schöne Vision. Die Vision ist, we care about our customers, we care about our employees, we give a shit about First Direct. Und das hat uns schon ziemlich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube mal, so weit sind Unternehmen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz noch nicht wirklich.
Letztendlich spiegelt das natürlich in dem Fall auch ganz wunderbar so eine kulturelle Eigenschaft der First Direct ab, die sich das dann auch rausnehmen kann.
Ja, klar.
Man sagt ja generell, dass Kundenorientierung ein kulturelles Phänomen am Ende des Tages sein muss. Das heißt, dass also diese Kundenorientierung über alle Stakeholder eines Unternehmens hinweg gelebt werden muss. Mhm. Wenn du hast schon gesagt, First Direct sind wir jetzt nicht in der Dachregion, aber wie weit sind wir denn gekommen in der Kundenorientierung?
Also ich glaube, wir sind enorm weit gekommen in den Unternehmen, die wir als Leuchtturmprojekte ja auch vorstellen. Wir haben dieses Jahr 9 Leuchtturmprojekte in dem Report drin von Unternehmen, die ganz klar gesagt haben, wir wollen uns auf den Kunden ausrichten und wir wollen aber auch verstehen, wo es beim Kunden hakt. Ja, also sehr schön beispielsweise Unite mit dem B2B-Marktplatz Mercateo, die also wirklich sehr, sehr viel investiert haben, um überhaupt ein Verständnis zu bekommen, an welchem Punkt der Customer Journey eigentlich auf ihren Marktplätzen und auch nach der Benutzung der Marktplätze, beispielsweise im Kundenservice, sind denn eigentlich die Probleme des Kunden eminent und wo würde es sich eigentlich am ehesten lohnen, einen Painpoint zu beheben? Das heißt also, wenn du dir das anschaust, kriegst du immer wieder eigentlich die Überlegung, wie kann ein Unternehmen priorisieren, welchen Painpoint es als erstes behebt oder mit welcher Journey sich anzufangen lohnt. Ich glaube, da zeigt sich mehr und mehr auch, dass Systematik was ganz Wichtiges ist, dass man eben halt eine Art Roadmap hat oder andere Unternehmen sprechen von Backlog. Ja, also dass man sagt, so, was ist denn das Erste, was ich jetzt versuche, in Ordnung zu bringen?
Roadmap finde ich schon schöner als Backlog, weil Backlog heißt, ich habe noch gar keine Zeit, meine Roadmap zu machen.
Es ist toll, nicht? Also Backlog, CX Backlog habe ich neulich bei der großen Versicherung gehört. Finde ich klasse.
Ja. Du hast schon damit angefangen, über die Customer Journey und die Prozesse zu reden. Dann können wir auch gleich richtig einsteigen und beschäftigen uns mit der zweiten Dimension, dem Thema Prozess. Und da ist ja die Customer Journey relativ unstrittig zu einem sehr zentralen Steuerungsobjekt in vielen Unternehmen geworden, zumindest wenn sie über einen gewissen Reifegrad hinaus gewachsen sind schon. Wie hat sich denn aus eurer Sicht die Sicht auf das Customer Journey Management in den letzten Jahren geändert?
Ist wesentlich reifer geworden, weil man den Zusammenhang, deswegen ist das schön, dass wir das jetzt so an der Schnittstelle zwischen Fokusthema 1, People und 2, Prozesse machen. Das ist ja ein Kulturtreiber. Ne? Also das Arbeiten an Journeys ist ein Kulturtreiber. Und ich glaube, das wird noch von vielen, vielen Unternehmen unterschätzt. Auf der anderen Seite sieht man also, dass die Unternehmen exponentiell erfolgreicher sind, die das betreiben. Das heißt, die sich also eine agile Methodik zurechtgelegt haben, um eben halt an der Customer Journey abteilungsübergreifend zu arbeiten. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass dann plötzlich bei einer Gestaltung einer Customer Journey und bei der Diskussion auch von Pain Points halt Vertreter aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice und vielleicht sogar aus dem Finance-Bereich dabei sind, ist aber etwas, was die Dinge beschleunigt. So, und für dieses Beschleunigen brauchst du eine Grundlage und das ist für uns das Customer Journey Management. Das heißt also, die Unternehmen gehen weg vom Mapping, einfach mal dem Aufschreiben von Customer Journey, sondern sie gehen hin und inventarisieren. Und ich glaube, dieses Inventarisieren ist ein wichtiger Begriff. Also, dass du wirklich deine Journey-Elemente, dass du deine Personas, dass du deine Touchpoints mal erfasst hast in einer Datenbank und quasi so zusammensetzen kannst, dass du sie quasi wie ein Lego-Baukasten nutzen kannst. Ja, das heißt also, du kommst auch da zu einer einheitlichen Sprache. Welche Customer-Journey-Elemente habe ich denn? Das hat sich wesentlich weiterentwickelt. Also wenn ich mir das anschaue, hier die viertgrößte Bank in der Schweiz, die hat vor 5 Jahren mal so die ersten Customer Journeys gemacht und dann war der Chef davon so begeistert, dass er eine Weisung an alle Abteilungen ausgegeben hat, so, ihr zeichnet jetzt alle eure eigene Customer Journey. bringt natürlich überhaupt nichts. Nicht? Also bringt überhaupt nichts, sorgt einfach für einen großen Haufen von Verwirrung. Und sowas muss gemanagt werden und vor allen Dingen auch, ich sag mal, vereinheitlicht werden, dass man überhaupt weiß, worüber redet man. Es ist Sprachbildung.
Dann könnte ich jetzt ketzerisch fragen, bildet ihr gerade noch eure Sprache aus oder orchestriert ihr schon? Weil wenn du nämlich dir anschaust, was die Anbieter zum Thema Customer Journey, vor allem die Technologieanbieter zum Thema Customer Journey Management anbieten, das ist alles jetzt, zumindest im letzten Jahr ist mir aufgefallen, massiv ging es um Orchestrierung. Was man gerne vergisst, ist dazwischen eigentlich noch ganz viel Analytik fehlt. Und da tun sich aus meiner Sicht zumindest die Unternehmen, die ich gesehen habe, sehr schwer, nicht weil die Analytik nicht beherrschen, sondern weil ihre Datenstrukturen eigentlich da noch gar nicht so weit sind, dass man die Analytik, die man bräuchte, um dann den nächsten Schritt zu machen, auszuführen. Ja. Wie seht ihr diese Entwicklung? Habt ihr da Beobachtungen, die vielleicht auch in Ländern unterschiedlich ist, schon gemacht?
Also du kannst da auch wieder mit dem Reifegrad rangehen. Du hast erstmal das Inventarisieren. Das ist so der erste Punkt. Das heißt also, was haben wir denn? Dann zeichnest du Journeys und dann ist die Frage, wo in diesen Journeys musst du denn eigentlich messen? Wo sind denn eigentlich die kritischen Ereignisse auf Seiten des Kunden? So, du kannst natürlich überall messen, damit gehst du aber, tust aber nichts anderes, als dem Kunden auf den Sack zu gehen, wenn du jeweils befragst. Das heißt also, der erste Punkt ist, wie viel kann ich beobachten? Ja, und dann muss ich mir ein Beobachtungssetup aufbauen und zu sagen, okay, wie gut bin ich denn? Das zweite, was ich machen muss, und das ist eigentlich auch ganz interessant, ist dann zu sagen, okay, gibt es ein kritisches Ereignis, was ich befragen muss, wo ich den Kunden fragen muss, wie gut war ich denn? Ja, und dann natürlich auch die Frage, welche Kunden frage ich? Frage ich alle Kunden, frage ich ein gewisses Sample. Wenn ich das zusammen habe und das dann auch beispielsweise mit meinen Prozessdurchlaufdaten merge, dann kann ich anfangen zu orchestrieren. Aber Orchestration ist so das hehre Versprechen. Ja, das ist das, wo wir alle sagen, okay, wir wollen eine Sinfonie zusammenspielen. Die meisten suchen noch die Mitspieler. Ja, und geschweige denn, dass man irgendwas orchestriert und zusammenspielt. Die meisten suchen die Mitspieler. Aber was ich sehe, ist, dass man so aus dem Stadium der unbewussten Inkompetenz, also doof, aber glücklich, so langsam in das Stadion kommt, doof, aber unglücklich, das ist schon eine Kompetenzstufe weiter nach Bandura, wo man ein Problem erkannt hat und sagt, jetzt müssen wir inventarisieren. Dann gibt's diejenigen, die ihr Inventar beisammen haben und die sagen, also ich bin nicht mehr doof, aber ich muss mich 100% drauf konzentrieren. Die sind auch unglücklich, weil die eben halt noch nach dem richtigen Messpunkt suchen. Und es sind ganz, ganz wenige auf dem Stadium, dass die wirklich, also unbewusst kompetent, orchestrieren können, weil es so zum Daily Business gehört. Da sind einfach wenige in der Dachregion, weil man da natürlich auch aufgrund der Daten, wie du richtig sagst, erstmal rausfinden muss, wo lohnt sich das denn?
Apropos Daten, du bist ja auch ein großer Freund des CX-Cockpits.
Ja.
Und so ein CX-Cockpit enthält ja alle möglichen Daten. Also heißt, wenn ich meine Inventarisierung habe und zum Orchestrieren reicht es noch nicht, ist zumindest schön, wenn ich weiß, wo ich stehe. Ja. Ihr seid relativ begeistert von dem Zustand des CX-Cockpits in den Unternehmen. Mhm. Was gehört denn da so unbedingt rein in ein Cockpit und warum sind die alle jetzt besser geworden?
Weil Unternehmen mehr und mehr verstehen, dass sie eigentlich diesen magischen Dreiklang brauchen. Was meine ich mit magischem Dreiklang? Es genügt ja nicht im Prinzip einfach nur zu sagen, ja, wir messen mal den NPS. Dann ist ja immer die erste Frage, wie messen die Unternehmen den NPS? Die meisten erheben in irgendeiner Art und Weise einen Score mit Methoden der Marktforschung. Das heißt, die fragen 3000 Leute, stellen denen die Frage, bei wem bist du und wie würdest du den bewerten? So, das ist natürlich nicht NPS. Das ist eine NPS-ähnliche Skala. Also es fängt ja schon mal damit an, dass wir überhaupt sowas wie ein NPS auf Kundenakte speichern müssen. So, um überhaupt zu verstehen, sind denn eigentlich diejenigen, die uns weiterempfehlen, die Promotoren, tatsächlich diejenigen, die unseren Wohlstand, unser Wachstum, unsere Profitabilität gewährleisten? Das ist nämlich die Kernfrage vom NPS. So, dafür muss ich aber zwei Dinge zusammenbringen. NPS und Geschäftskennzahlen. Wenn ich das nicht hinkriege, habe ich ein Problem. Das heißt also, ich muss wissen, kauft denn einer, der mich weiterempfiehlt, der mir eine 9 gibt in einem NPS, tatsächlich mehr Produkte? So, es gibt Branchen, beispielsweise Krankenversicherung, da ist das nicht so. Da sind diejenigen, die am meisten weiterempfehlen, wahrscheinlich diejenigen, die der Krankenversicherung nicht unbedingt den größten Deckungsbeitrag bringen. So, die messen aber trotzdem mit einem NPS. Ja, dabei gäbe es eigentlich Kennzahlen, die für die wesentlich interessanter wären, nämlich ein Customer Effort Score, weil je komplizierter es ist, jemanden, ich sag mal, der chronisch krank ist, ich rede ja auch aus Erfahrung, zu bedienen als Krankenkasse, ja, je schneller ich das und reibungsloser ich das machen kann, desto weniger habe ich eigentlich zusätzliche ungewünschte Kontakte. Ja, ich kann dem ohnehin nichts verkaufen aufgrund seines Gesundheitszustands. So, das ist eben halt jetzt genau der Punkt. Wir müssen drei Dinge zusammenbringen. Geschäftskennzahlen, Kundenkennzahlen wie einen NPS oder Customer Effort Score oder Zufriedenheit, was wir da auch am geeignetsten finden, weil wir es untersucht haben. Und dann letztendlich die Prozesskennzahlen. Das heißt also, das, was ich mache, muss dazu führen, dass ich weiß, wie der Kunde das, was ich mache, einschätzt. Und die Einschätzung des Kunden muss idealerweise dazu führen, dass meine Geschäftskennzahlen besser werden.
Das unterstellt ganz viele kausale Zusammenhänge.
Ja.
Jetzt wissen wir beide aus der wissenschaftlichen Forschung, dass kausale Zusammenhänge nachzuweisen nicht immer ganz trivial ist. Mit internen Daten, wenn die gut vorliegen, ist es zumindest nicht völlig aussichtslos. Wie gut gelingt es Unternehmen im Alltag dann tatsächlich, diese Kausalität so nachzuweisen, dass die auch hieb- und stichfest ist, also durch Nutzung auch ihrer CRM-Systeme und ihrer Befragungsdaten?
Hängt mega von der Branche ab. Wenn du so Sach- und Lebensversicherer anguckst, die können das eins zu eins nachweisen. Das liegt aber auch daran, dass sich eine Allianz jetzt seit 20 Jahren damit beschäftigt. Ja? Der Reichelt hat sein Buch rausgebracht über eine NPS 2003 und in der Allianz ist das seit 2004, 2005 eigentlich die strategische Masterkennzahl und dementsprechend fließen da jetzt 19 Jahre Erfahrung rein. So, das ist natürlich so eine Geschichte, wo man sagen kann, ja, kann man eins zu eins nachweisen, bei einer AXA genauso. Bei anderen Branchen, ich habe ja eben Krankenversicherung als Beispiel gebracht, ja, die sind noch gar nicht so weit. Bei den Banken, die sind absolut noch nicht so weit, weil es denen zu gut geht, ja. Die sind gar nicht daran interessiert, diesen Zusammenhang nachweisen zu können, weil die einfach nach wie vor zu hohe Margen haben. Die müssen sich noch gar nicht darum kümmern. So, und wenn man sich dann anguckt, wie es dann weitergeht, ja, hängt das sehr stark davon ab, wie deine Branche strukturiert ist, ja. Hast du eine Branche, wo du beispielsweise viel Up- und Cross-Selling machen kannst? Ja, Handel. Handel ist so eine typische Branche, wo du geringe Margen hast, viele Möglichkeiten, Up- und Cross-Selling zu machen. Und da sind die wirklich guten Einzelhändler dieser Welt, die auch immer noch eine starke E-Business-Komponente haben, eigentlich sehr, sehr gut darin, jenste Sachverhalte nachzuweisen, weil sie über alle Daten verfügen, weil die alle Daten an einem Ort haben, weil die beispielsweise ihre physischen Shops so führen wie ein E-Shop, wie ein E-Commerce-Unternehmen, ja, mit Anbindung der Kasse beispielsweise, mit Erkenntnis des Kunden, mit der Überlegung, was hat welcher Kunde gekauft, mit der sinnvollen Kundenakte. Und da kannst du natürlich sehr, sehr viel machen. Also insofern, typische Berater- oder Hochschulantwort hängt von der Branche ab und vor allen Dingen vom Margendruck. Ja, also wenn du keinen Druck hast, keinen Veränderung, also du veränderst dich halt nicht. So, und wenn du keinen Anreiz hast, veränderst du dich auch nicht, dass es also irgendwie besser werden kann. Ich glaube, die beiden Dinge brauchen wir auch im CX ganz stark.
Kommen wir zum dritten Thema. Das ist eigentlich das große, das ist die Technologie, aber eigentlich wird es gerade in diesem Jahr total beherrscht von dem Wunderwort KI, beziehungsweise die Wunder, die man jetzt mit KI an den Schnittstellen vollbringen kann, gerne im Marketing, gerne auch im Customer Service. Ich glaube, das muss man sich differenziert anschauen für den jeweiligen Bereich.
Ja.
Wie schätzt ihr denn zum Beispiel die Situation im Marketing ein? Ist das da noch viel heiße Vertriebsluft der Technologieanbieter, Marketing Engagement, Customer Engagement, Plattformen, Marketing Automation? Oder ist da gerade schon ganz schnell was ganz Großes entstanden und man wird das in spätestens nächstes Jahr auch als Kunde sehr schnell sehen?
Also ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen ganz große Hebel haben. Also beispielsweise, wenn wir uns B2B anschauen, das ist eben ja schon gesagt, also das ganze Thema Sales Engagement, also die Überlegung, wie findet ein einzelner Sales-Mitarbeiter eigentlich die richtige Lösung aus diesem unendlichen Baukasten von B2B-Lösungen für seinen Kunden jetzt gerade? Wie findet er die richtigen Referenzen? Wie findet der eigentlich Material? Und da haben wir ganz fantastische Systeme gesehen in diesem Jahr. Also wir haben ja auch eine neue Zusammenarbeit beispielsweise mit Seismic, die das sehr, sehr erfolgreich machen. Und was man da sieht, ist ja klar, also man kann eben halt Vertriebsteams, ich sag mal, reduzieren, kleiner machen, weil der einzelne Mensch viel schneller an seine Informationen kommt. Das ist ein typisches Verteilungssystem, ja. Da ist AI einfach super in sowas. Ja, Verteilung herzukriegen und ein Optimum zu finden. Wenn du dir Marketing anschaust im Sinne von auf die einzelnen Zielgruppen eingehen mit spezifizierten Texten, spezifizierten Bildern, dem Ersatz von Werbetextern oder Kampagnentextern durch AI, da stehen wir ganz zu Anfang. Da stehen wir ganz zu Anfang und ich find's total toll, welche Hilfsmittel eigentlich die Softwareunternehmen jetzt eingebaut haben. Also was wir gesehen haben, ist gerade auch, um sich auf den Kunden einzustellen, ist der Einsatz von generativer AI in der Bildgebung, ja. Nehmen wir mal den Fall, was die Kollegen von BSI machen. Die nehmen die Kundenakte, gehen mit der Kundenakte in eine generative AI und die generative AI generiert ein Bild des Kunden. Das heißt, da ist der Kunde Hafner, der wohnt in einer Eigentumswohnung, der wohnt allein mit seiner Frau und einer Katze in dieser Eigentumswohnung. Zukünftig kommen zwei Katzen hinzu und die haben irgendwie ein Auto und ein E-Bike. So, das wird dargestellt in dem Bild. Ja, das heißt also, wenn jetzt der Kunde Hafner irgendwo in den Shop reinkommt, irgendwo anruft, ja, irgendwas will vom Unternehmen, wie schnell kann denn der Mensch am anderen Ende sich darauf einstellen, der Kunde Hafner, was ist das denn für einer? Insbesondere, wenn ich Zehntausende von Kunden eigentlich betreue. Absolut abgefahren gute Darstellung und Hilfestellung durch Generative AI. Bei Texten, boah, ich weiß nicht. Also jeder bringt jetzt gerade so ein Copilot oder so ein Companion oder wie die Dinger alle heißen. Gut, E-Mail. Ja, kannst du E-Mail zu dir zusammenfassen lassen, kannst dir einen Antwortvorschlag machen. Aber, und das ist uns ganz, ganz wichtig, du brauchst den Human in the Loop. Und der Human in the Loop muss das auch erstmal bedienen können. Alles. Das heißt, also da sind wir wieder bei Employee Experience. Momentan ist es ganz wichtig, AI und Employee Experience zusammenzubringen, weil du brauchst den Human in the Loop. Von einer reinen Automatisierung sind wir noch verhältnismäßig weit entfernt.
Du hast jetzt Beispiele gebracht, wo man die Interaktion mit einem Kunden sehr viel effizienter für den Mitarbeiter gestalten kann. Das wird ja vor allem auch im Customer Service ist das ja ein ganz, oder Contact Center kann ja in unterschiedlichen Phasen einer Journey auch zum Tragen kommen. Klarna hat das ja bis zum Exzess betrieben und die haben gesagt, wir machen das jetzt so effizient, dass wir gleich mal 700 Leute entlassen können, weil diese Arbeit macht zukünftig die AI. Wird die Arbeit besser oder wird die einfach nur effizienter erledigt?
Also, wir müssen uns mal angucken, wenn wir uns Klarna als quasi Plattform anschauen, die ja entsprechend Heimat vieler Brands ist, um das mal schön zu formulieren. Dann haben die im Prinzip ja, ich sag mal, 8 oder 9 immer wiederkehrende Geschäftsvorfälle, wegen der Kunden anrufen. So, die erste Geschichte ist, wo ist mein Zeug? Ja. Zweite Frage ist, habe ich mein Zeug bestellt? Dritte Frage ist, wann ist mein Zeug bei mir? Die vierte Frage ist, das Zeug, was jetzt angekommen ist, ist nicht das, was ich haben wollte. Wie schicke ich das Zeug zurück? Das fünfte ist, das Zeug, was ich gekauft habe, gibt's das auch noch in anderen Größen? Kann man das auch noch in anderen Farben haben? Sechste Frage ist, das Zeug, was ich habe, ist kaputt gegangen. Kann man das reparieren oder muss ich es wegschmeißen und mir neues Zeug kaufen? Siebte Frage ist, das Zeug, was ich vor 3 Jahren mal gekauft habe, wo finde ich das? Gibt's das noch? Kann ich das nachkaufen? Ja, das sind 7 Fragen. So, und diese 7 Fragen, da kommen noch 2 zum Thema Zahlung hinzu, ne? Buy now, pay later. Und dann hast du 9 Fragen und diese 9 Fragen sind totaler Standard. Das ist ein brutaler Standard, da kannst du, also da passiert nichts, aber auch gar nichts, wenn du das durch eine Maschine beantworten lässt. Das ganz große Prä ist, wenn du jetzt einen Bot nimmst, ja, im Gegensatz zu dem, wie es Amazon löst über ein Kundencenter, du kannst mehrsprachig arbeiten. Du kannst mit der generativen AI wunderbar mehrsprachig arbeiten. Das heißt also, du kannst das Ding eigentlich in allen Sprachen dieser Welt anbieten und musst nicht jeweils ein neues Service Center, ein neues Kundencenter bauen, ein elektronisches Kundencenter und musst das übersetzen lassen und musst hier im Prinzip eigentlich das programmieren. Das heißt also, du hast hier eine wesentlich bessere Darstellung, kundenfreundlichere Darstellung und vor allen Dingen der Kunde kann das so schreiben, seine Frage oder so sprechen, Voicebot oder Chatbot ist ja im Grunde genommen dasselbe, dass das also im Prinzip in natürlicher Sprache verarbeitet wird.
Also der große Hebel ist erstmal Effizienz und eigentlich auch Effektivität, weil du eben alle Sprachen anbieten kannst, was vorher vielleicht gar nicht möglich war.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es bleiben ja dann 20% übrig. Wir reden hier ja von Pareto. Service ist immer Pareto-Prinzip. Wir haben 80% Standardvorfälle und 20%, ich sag mal, Sonstiges. Ne? Also nicht Standardvorfälle, kompliziertere Geschichten. Da brauchst du zwingend Menschen. So, und da wird der Job besser. Das war ja deine ursprüngliche Frage. Da wird der Job besser, weil du hast kein Bore-out-Syndrom und du hast meistens auch kein Burnout-Syndrom. Burnout-Syndrom hast du deswegen nicht, weil natürlich genug Leute eigentlich zur Verfügung stehen. Ob das nun clever ist, da 700 Leute gleich mal rauszuschmeißen und ob man die nicht vielleicht für was anderes benutzen könnte, weil die schon wirklich was können im Umfeld von Klarna, das überlasse ich denen. Also es ist immer die Frage, wie intelligent das Geschäftsmodell ist. Nichtsdestotrotz, diese 20% verbleibenden Fragen, dafür brauchst du Mitarbeitende, die wirklich gut ausgebildet sind. Du hast auch nicht das Bore-out-Syndrom, weil du eben halt den Leuten immer sagst, wo ihr Zeug ist oder wie sie ihr Zeug nachbestellen oder wie sie ihr Zeug zurückschicken. Ja, mach das mal, nimm mal allein diese 3 Geschäftsvorfälle, erklär das 400 Leuten am Tag, du bist ja durch abends. So, und dann machst du das 2-3 Jahre deines Lebens. Also du willst dann nur noch weg. Ich habe mich mal mit Brand 1 da sehr schön drüber unterhalten können im letzten Jahr. Das war eine spannende Diskussion. Was wichtig ist, dass du bei den verbleibenden Geschäftsvorfällen so gut bist, dass sich dann ein Kontaktcenter auch lohnt und dass du da nicht die absoluten Spezialisten hinstellen musst. Ein Kollege hat das mal ausgewertet auf den Daten eines ganz anderen Geschäftsmodells, der Lloyds Bank. Ja, die haben festgestellt, also 80% der Geschäftsvorfälle von der Lloyds Bank kann ein Bot wunderbar beantworten. Die 20%, die übrig bleiben, das können aber auch die Leute, die im Customer Center sind, also im Contact Center sind, im Call Center nicht, weil die nicht entsprechend ausgebildet sind. Ja, da muss es dann zu Spezialisten gehen. Und da hast du dann natürlich auch die Chance, dass du sagen musst, kann ich das denn überhaupt dann noch entsprechend verwenden?
Zum Abschluss habe ich, weil KI so eine große Rolle spielt, noch die Frage an dich, weil das treibt mich um, gerade auch in diesen Diskussionen, wenn es darum geht, KI einzusetzen im Kontaktcenter. Gesetzgeberisch sind wir meiner Meinung nach noch sehr viel fassier aufgestellt als technologisch. Da geht ja schon viel, da gibt es ja die Use Cases schon zu sehen. Sind wir schon gut genug, dass wir gut abschätzen können, was man tun kann und tun darf? Oder brauchen wir da noch eine Phase, wo wir uns besinnen und Klarheit darüber schaffen, was man überhaupt mit KI im Kontakt mit Kunden tun kann?
Ich glaube, es ist Letzteres. Wir sind momentan da alle am Ausprobieren. Und du kannst ja gar nicht so schnell gucken, wie es plötzlich KI-Experten gibt. Also das ist ja jeder, der irgendwie meine KI angeguckt hat und fängt jetzt an, darüber zu reden. Und da ist zum Teil unglaublich wirres Zeug dabei, was geredet wird. Und ich glaube, wir brauchen erstmal einen Konsens. Was geht, was geht nicht und was sind überhaupt die Gefahren. So, und das ist wichtig, dass man da Leute dran lässt, die schlau sind und die Insight und Erfahrung haben. Das heißt also, man muss von den ganzen selbsternannten KI-Experten erstmal aus meiner Sicht 90% aussortieren, die eigentlich das zu Beratungszwecken einsetzen wollen, sondern man muss überlegen, wer kennt sich wirklich aus und wer hat das Ding wirklich lange auch ausprobiert. Um da eine schlussendliche Antwort zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir die Erfahrung und fehlt mir auch die Zeit, weil ich glaube, da muss man sich viel, viel intensiver mit beschäftigen, als ich das momentan überhaupt kann.
Dann lassen wir es im Wagen. Vielleicht greift ihr das ja auf Seite 125 dann im nächsten Jahr beim CX Trend Report auf und dann werde ich auch genau diese Seite wieder mit dir besprechen, mit großer Begeisterung. Ganz herzlichen Dank, Nils, für deine Zeit.
Danke dir, Peter, war wieder klasse.
Das war Professor Nils Hafner von der Hochschule Luzern zum CX-Trendradar 2024, den er gemeinsam mit Harald Henn auch dieses Jahr wieder zum Jahresbeginn veröffentlicht hat. Der Link zum Download des Trendradars befindet sich in den Shownotes. Und damit endet unsere Episode für heute. Ich hoffe, du konntest wieder viel für dich mitnehmen. Falls ja, leite diese Folge doch einem Freund oder einer Freundin weiter, die das auch interessieren könnte. Lebe den NPS sozusagen. Alternativ kannst du auch 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast vergeben. Das hilft CX Talks und den vielen neuen Hörern, die jeden Monat dazukommen. Ich verabschiede mich und freue mich auf dich in spätestens 2 Wochen zur nächsten Folge von CX Talks. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.